Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschkopf und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken Julius. Hallo Julius.
Hallo.
Und mir gegenüber the one and only Pascal.
Hallo, hallo.
Hallo Pascal. Und wir reden heute über Affen. Deswegen halt auch 3 Affen vom Mikrofon. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt jemanden angehe.
Nee, jetzt gehe ich wieder. Okay. Also ich muss mich hier nicht beleidigen lassen.
Du bist kein Affe. Nein, du bist ein Mensch, der nicht sprechen kann.
Es wird immer besser. Es wird immer besser.
Aber bevor wir über Planet der Affen sprechen, hier nochmal für euch der Hinweis, dass diese Ausgabe euch präsentiert wird von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und tatsächlich gibt's ja jetzt in diesem Monat was ganz Besonderes für alle Sonic-Fans. Und ich muss ja sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich auch ein Sonic-Fan bin, aber ich mochte Teil 1 und 2. Und jetzt gibt's ja auf Paramount Plus die Knuckles-Serie, die zwischen Teil 2 und Teil 3 eingegliedert wird. Also Teil 3 kommt, glaube ich, dieses Jahr. Und tatsächlich ist auch im Original zumindest Idris Elba wieder mit dabei, der auch Knuckles wieder spricht. Und ihr könnt sogar noch, wenn ihr mal so reinschnuppern wollt, bis zum 12.05. die erste Folge kostenlos auf YouTube schauen. Den Link habe ich mal in die Shownotes gepackt. Die komplette Serie gibt es dann natürlich exklusiv auf Paramount Plus. Und wenn ihr den Service noch nicht habt, dann könnt ihr den sogar einfach für 7 Tage kostenlos testen. Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Das war jetzt genug über Igel. Jetzt widmen wir uns den Affen. Und zwar Planet der Affen, New Kingdom oder Kingdom of the Planet of the Apes. Ich finde diese englischen, deutschen Titel immer sehr, sehr toll.
Mhm. Ja, vor allem bei den ersten 3 Teilen, da hat es ja dann auch nicht zusammengepasst. Also Revolution, halt Revolution und dann Survival.
Survival, ja, ja. Da haben sie es halt echt verpasst, am Ende irgendwie zu sagen Evolution oder irgendwie sowas. Aber das
ist so eindeutig eigentlich darauf hinausgelaufen, habe ich
auch
mal gedacht.
Ja, ne, ich habe auch irgendwie immer gedacht. Aber jetzt vielleicht, wenn wir jetzt schon mal bei den alten Filmen sind, wie ist denn so euer Verhältnis zu der neuen Trilogie? Wir reden jetzt mal nicht über die, weil das wird dann, glaube ich, zu weit führen, wenn wir bei Charlton Heston noch anfangen und am besten noch beim Buch, das ich mir übrigens jetzt mal gekauft habe. Oh. Es gibt ja so ein französischer Roman, glaube ich, aus den frühen 60er Jahren.
Ja.
Habe ich mir jetzt mal geholt, um mal zu gucken. Ich habe jetzt sowieso dieses Jahr mir sehr viele Bücher gekauft, die alle irgendwie auch verfilmt wurden. Ich lese jetzt gerade auch Elementarteilchen von... Ich kann seinen Namen nicht aussprechen.
Michel Hollenbeck.
Keine Ahnung. Und
dann guckst du auch den Oscar Röder-Film danach.
Dann gucke ich mir auch den
Film wild. Danach. Das Buch ist wahrscheinlich auch wild.
Ja, das Buch ist ja schon wild. Also da kann, glaube ich, der Film.
Den Film habe ich mir damals mit meiner Mutter angeschaut und habe mich sehr geschämt.
Ich wollte gerade sagen, also alter Schwede.
Ach,
also
ja.
Spätestens bei der Sache, die er bei seiner Mutter im jungen Jahren macht, so ich dachte so, okay, ja,
das ist auch mal was für eine Podcast-Sonderfolge. Die schlimmsten Filme, die man mit seinen Eltern jemals gesehen hat.
Ja.
Bei mir wäre es Verrückter Mary, glaube ich.
Eigentlich hätten wir zum Muttertag so eine Folge machen. Oh. Filme, die du mit deiner Mutter niemals gucken sollst.
Nächstes Jahr.
Ja, genau. Nächstes
Jahr. Das ist gut.
Ist ja jetzt schon. Denk dran, ne? Am Sonntag, also wenn ihr diesen Podcast pünktlich am Donnerstag hört, Sonntag ist Mutti-Tag. Ja. Also schickt Mutti Blumen oder
Küsschen.
Und für alle Ossis, Donnerstag ist ja auch Vatertag, oder ist es?
Stimmt, ja, Himmelfahrt ist.
Himmelfahrt, Herrentag, Vatertag.
Mit dem Bollerwagen los.
Mit dem Bollerwagen packt da Papi ein und okay, wir waren bei Planet Affen.
Welcher Film nochmal heute?
Planet der Affen. Wie steht ihr zur neuen Trilogie, wo ja Andy Serkis.
Ja.
Adam Driver.
Ja, Adam Driver, den Affen gespielt hat. Ohne Make-up.
Ich finde, es ist eine der besten Trilogien, die es in den letzten Jahren gab.
Filmstartsüberschrift?
Ja, natürlich auch in Audioform. Aber es ist trotzdem habe ich so ein gewisses distanziertes Verhältnis dazu. Also ich würde nicht behaupten, dass das meine Lieblingsreihe aus den letzten Jahren oder sowas ist. Aber es sind sehr, sehr gute Filme. Vor allem Teil 2 und Teil 3. Teil 1 finde ich ein bisschen schwächer.
Raus.
Okay. Ich habe eigentlich sowieso gesagt, ich will mich hier nicht beleidigen müssen. Ich finde halt einfach, Rupert Wyatt, der den ersten gemacht hat, ist halt einfach kein Matt Reeves und deswegen mit kleinen Abstrichen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, sorry, ich habe gerade einen Affen im Hals, den Frosch im Hals. ist es auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Blockbuster-Reihe.
Dass es eine wahnsinnig gute Blockbuster-Reihe ist, kann ich mich anschließen. Ich finde, der erste ist der beste. Ist für mich auch ein Paradebeispiel dafür, wie ein Blockbuster funktionieren kann. Keine 150 Minuten, emotional, sieht geil aus, tolle Charaktere, sehr mitreißend, grandiose Action. Der ist super. Den zweiten mag ich, aber nicht so sehr. Der ist mir ein bisschen zu drüber und funktioniert nicht so wirklich für mich einfach. Den dritten finde ich wieder richtig, richtig stark. Ist auch der düsterste auf jeden Fall der Reihe. Und kann man auch diskutieren, was er da so erzählt und wie er das erzählt. Aber den finde ich auch echt grandios inszeniert. Matt Reeves. Deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt auf den neuen. Aber wie stehst du denn zu den Affen?
Ich mag die auch sehr. Ich muss tatsächlich gestehen, als damals der erste Teil rauskam, ich wollte den gar nicht gucken, weil ich dachte, jetzt schon wieder irgendwie Planet der Affen. Ich habe doch schon das Tim Burton-Ding gesehen. Reicht das jetzt nicht irgendwie so? Und war dann, glaube ich, wirklich nur so im Kino, weil wirklich nichts anderes lief, was ich nicht schon kannte. Und ich wollte aber einfach den einen Tag ins Kino. Und habe ich gesagt, okay, komm, dann gucke ich mir jetzt Planet der Affen Prevolution an. Und ich war hin und weg. Und ich glaube, das ist bei mir zusätzlich nochmal der Punkt, so dass ich den erst gar nicht sehen wollte, weswegen ich den so ein bisschen höher halte. Aber ich finde, der ist für mich nochmal so eine Stufe emotionaler. Gerade auch, weil diese ganze Geschichte mit hier Will, also dem von James Franco gespielten Wissenschaftler und seinem demenzkranken Vater, dann diese ganze Beziehung zu Caesar, dem kleinen Äffchen, was dann bei ihm aufwächst. Und sorry, ich finde, der beste Gänsehautmoment der kompletten Trilogie ist immer noch, wenn Draco Malfoy feststellen muss, dass die Affen sprechen können. So. Also dieser Moment, wenn Caesar da steht und No sagt. So. Das finde ich grandios. Also den fand ich einfach wirklich rundum wirklich gut. Aber auch 2 und 3, ich bin da bei Pascal so ein bisschen, auch was Teil 2 angeht, so den finde ich auch ein bisschen drüber. Und da passt auch irgendwie Gary Oldmans Figur, war für mich so ein bisschen so, was machst du hier eigentlich? So,
aber das fragt man sich bei Gary Oldman inzwischen bei jedem Film.
Und da fand ich dann Teil 3, gerade auch mit Woody Harrelson als diesem Colonel und so, und diese, wie gesagt, dieses ganze Lagerthema und sowas alles, so diese Vertreibung und
ja, schon heftig, harter Tobak, ne?
Also schon krass. Und was man ja auch echt sagen muss, so ist ja auch von Film zu Film, vom CGI her irgendwie einfach immer nur noch besser geworden. So, ne? Also das, was da denn auch mit diesem ganzen Motion Capturing Kram so angestellt wurde, Andy Serkis, der das ja mit Gollum in Herr der Ringe schon ja gut vorangetrieben hat, hier dann als Affe Caesar, ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es ist halt aber auch keine so eine Trilogie, zu der ich irgendwie so häufig wieder zurückkehre, weil sie dann halt doch, finde ich schon, so echt harter Tobak ist manchmal so, wo du jetzt nicht sagst, oh geil, jetzt habe ich verregneter Sonntag, was gucke ich mir jetzt an? Ja, Planet der Affen 1 bis 3, weil ich will mal ein bisschen down sein heute, so die armen Affen,
wenn sie leiden müssen. Es sind Kriegsfilme und mit allen Konsequenzen, was dazugehört, was auch um den Krieg herum passiert, ja, das stimmt. Es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, Wobei Herr der Ringe ist natürlich auch, sind auch Kriegsfilme, ne? Aber es ist nochmal was anderes.
Ja,
einfach,
aber
ne?
Da, glaube ich, versteckst du dich halt so ein bisschen mehr hinter diesem ganzen Fantasy-Aspekt und sagst so, ja,
Realitätsflucht und so.
Genau, es ist genau, so Zauberei und
Und bei Planet der Affen entwächst diese Tragödie ja auch etwas sehr Privates, ne? Dieses private Trauer.
Ja, die Verluste, klar. Und das ist natürlich auch was, wo auch das dann eigentlich völlig egal ist, ob die Hauptfigur Caesar in diesem Fall jetzt nur in großen Anführungszeichen ein Affe ist oder halt ein Mensch wäre oder sowas, weil das ist einfach sowas Universales, ist so dieser Verlust, den er da halt irgendwie erleiden muss, und dann die Entwicklung der Figur gerade in Teil 3, nimmt er keine Rache, irgendwie versucht er sich da irgendwie, will er eigentlich nur für seinen Stamm oder seine Gesellschaft oder seine Familie im weiteren Sinne irgendwie was Neues zu schaffen und wie aus diesem Konflikt auch rauszugehen und sowas. Das ist schon.
Sind die großen Themen, halt, ne? Sind die großen Themen, die da verhandelt werden.
Ja. Und jetzt sind wir bei einem neuen Film angekommen, der ja vielleicht so nach Wunsch von Disney und anderen ja auch der Startschuss für eine Trilogie sein soll. Da können wir am Ende nochmal drüber reden, vielleicht mal auch einen kleinen Spoiler-Teil, um das so ein bisschen auszuklamüsern. Aber wir sind jetzt bei Planet der Affen New Kingdom, ein Film, der viele Generationen danach spielt. Also der Film selbst legt sich gar nicht darauf fest, so wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Ich habe jetzt gestern irgend so einen Artikel von Empire Online gelesen, wo sie es so auf etwa 300 Jahre nach den Ereignissen rund um Caesar irgendwie festnageln wollen. Würde, glaube ich, auch gut passen, wenn man halt so sieht, wie die Erde mittlerweile aussieht. Ja. Also die Natur hat sich wirklich sehr viel wieder zurückgeholt. Über das ganze Optische werden wir gleich noch auch sprechen. Und wir lernen den jungen Affen Noah kennen, der dem Adlerstamm angehört. Das sind Affen, die immer ein Ritual haben, dass sie sich mit frisch geschlüpften Adlerküken irgendwie mental vereinen, den halt das Küken auf sich prägen, und dann ist es halt so deren lebenslange Freundschaft, die sie da irgendwie halten. Und dieser Adlerstamm wird angegriffen von anderen Affen. Also es sind nicht mal Menschen, sondern es sind andere Affen, die für Proximus Caesar arbeiten, und Proximus Caesar braucht Arbeiter. Und deswegen lässt er die von überall her schaffen, weil er hat etwas Großes vor. Ich weiß gar nicht, darf man das spoilern?
Ich würde nicht sagen. Nee,
hat er etwas Großes vor, was auch irgendwo so ein bisschen noch mit den Menschen zu tun hat?
Ich glaube, das kann man sagen. Es gibt ja auch eine prominente menschliche Figur, gespielt von Freya Allen, die einige aus The Witcher kennen während der Netflix-Serie. Und,
hat die überhaupt denn noch irgendwas anderes?
Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, ihre erste
größere Rolle, und jetzt darf sie mit Affen.
Und auf jeden Fall hinter ihr ist der Proximus auch, auch her.
Ja. Und nachdem Noah ist quasi dann auch der Einzige, der diesen Überfall da überlebt, weil die alle glauben, er ist tot. Und dann macht er sich halt auf die lange Reise, dieses Tal auch zu verlassen, was er noch nie irgendwie getan hat, um halt den Rest seiner Familie und seines Stammes irgendwie wieder zurückzuholen. Und trifft da dann auch noch zwischendurch auf den Affen Raka, der ihm dann so ein bisschen was von einem Affen namens Caesar erzählt und was dessen Lehren so gewesen sind. Und stoßen dann auf Nova, das Mädchen, gespielt von Freya Allen, und kommen dann irgendwann zu Proximus Caesar. Ja. So, Punkt. Jo.
Das ist der Film.
Inhalt, das ist der Film. Jetzt sagen wir euch, wie der so ist.
Er ist nicht so gut wie die ersten drei.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, also ihr könnt natürlich gerne noch euer eigenes kurzes Fazit ziehen, aber ich glaube, das kann ich auf jeden Fall so als ganz kurz umrissen einmal so festhalten.
Ich muss ja sagen, ich war echt skeptisch, was diesen Film anging. Vor allen Dingen, ich hatte den ersten Trailer gesehen und der wirkte irgendwie noch nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, haben wir uns da gestern noch drüber unterhalten, Pascal, dass das du meintest, ja, dass die,
ich glaube, die
Trailer dann irgendwie dann doch noch mal mehr gezeigt hatten? Oder war Eve das? Ich weiß nicht.
Also ich habe beim ersten Trailer hatte ich auch das Gefühl, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es jetzt hier geht in diesem Film. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Gefühl, was dann halt in den zweiten oder was in den späteren Trailern noch versucht haben, irgendwie aufzugreifen, die ich aber nicht gesehen habe. Ich habe jetzt nur den ersten gesehen.
Ich habe auch, wie gesagt, ich hatte auch vorher nichts gesehen und war dann halt so, weiß ich nicht, brauche ich das jetzt noch dringend? Weil eigentlich ist ja mit der ersten Trilogie dieser ganze Epos rund um Caesar auch ja sehr schön zu Ende erzählt. Mhm. Und klar, es ist natürlich ein erfolgreiches Franchise, wir sind in Hollywood, wir wissen alle, dass da irgendwie dann schnell noch was kommt. Aber hat er halt auch so gedacht, so, weil, ich weiß nicht, wenn du irgendwann zu diesem Punkt kommst, wo der ursprüngliche Planet der Affen war, was ja auch noch in dieser Reihe sein könnte, weil in Prevolution wird ja auch von dieser Raummission erzählt, die dann irgendwie verschwunden ist. Also die kann ja irgendwann theoretisch auch nochmal wieder zurückkehren. Habe ich immer so ein bisschen gedacht, so, kann das jetzt irgendwie was werden? Und ich muss wirklich sagen, von, was ist der, 140 Minuten lang etwa oder so, die ersten 70 Minuten fand ich absolut grandios. Also da war ich wirklich richtig baff im Kino, wie gut es funktioniert, gerade auch auf so einer visuellen Ebene, weil so diese postapokalyptische Welt, wo alles so zugewuchert, ich musste total häufig an Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West denken, weil da hast du es ja auch genau so, dass du diese Ruinen hast, aber alles ist schon eigentlich wunderschön grün, so. Das geht für mich sogar nochmal ein Level weiter als sowas wie The Last of Us oder so. Ne?
Würdest du dann auch irgendwelche Robotertiere rumlaufen? Und
ja gut, ja, hier laufen dann halt viele Affen. Aber da muss ich sagen, ich fand es optisch erstmal absolut fantastisch. Und dann auch so dieser Einstieg, dass wir erstmal so diesen Adlerstamm kennenlernen und dann dieser Überfall, der auch echt ziemlich brutal in Szene gesetzt wurde. Da dachte ich, okay, ist schon mal wirklich ein starker Einstieg.
Wisst ihr, an welchen Film ich denn ständig denken musste am Anfang?
Na?
Avatar.
Echt?
Und zwar die Weil-Avatar-Filme. Ich fand das wahnsinnig irgendwie so, wahnsinnig viele Parallelen zumindest. Also auch sowieso, du hast so eine Art, dass so im weitesten Sinne wie so ein indigener Stamm so ein bisschen gezeigt wird und da wo es dann halt auch so ein Ritual gibt, was so eine Art Männlichkeit oder Übergangsritual ist ins Erwachsenen-Dasein, was halt eben im ersten Avatar ist, das halt mit den Banshees, die hast du jetzt halt mit den Adlern und sie müssen irgendwo hochklettern und das sieht halt irgendwie alles so schön grün aus und dann gibt es auch nochmal im Finale noch so eine Szene, die sehr an das Finale von Avatar 2 erinnert, weil das alles so im halb unter Wasser spielt. Und es gibt aber es gibt so einige solche Momente, wo ich immer mal wieder, ist das irgendwie jetzt schon so Avatar 2.5, irgendwie also so ein gewisses diffuses Gefühl, was ich da irgendwie die ganze Zeit hatte.
Ja, ich war da irgendwie so bei so ganz klassischen Genresachen, also ich glaube jeder Wikinger-Barbaren-Film fängt ähnlich an, dass ein...
Ich habe auch Conan der Barbar.
Genau, ich habe auch an Conan und der Conan der Zerstörer habe ich auch ganz stark gehabt. Auch Northman ist ja auch die gleiche Geschichte irgendwie so erstmal und die ersten 70 Minuten fand ich hervorragend, also wirklich so ein sehr klassisches Abenteuerkino mit einem ganz starken Entdeckerdrang, einfach so diese Welt erkunden zu wollen und ich fand die Chemie zwischen dem Noah und Raka sehr schön. Das hat wirklich toll funktioniert, auch weil da dann schon dieses Thema des Films Lehren weitergeben. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Was ja dann auch nochmal mit dem Proximus Caesar wichtig wird. Ich fand das sehr, sehr stimmungsvoll. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ich fand auch die Einführung von Nova dann wirklich ganz spannend, dass sie so halt immer so erst so im Versteckten ist und Noah ja auch, die nennen sie ja in seinem Stamm die Menschen Echos oder Echos und und Raka kennt die halt wirklich noch als Menschen und wie sie sich denen dann halt so annähert und da ist ja auch so ein bisschen dieses Animalische mit drin, wenn sie da gibt es eine Szene, wo sie am Lagerfeuer sitzen und ihr so Äpfel zuwerfen, weil sie wissen so, ja, die hat Hunger und dann werfen sie ihr noch eine Decke zu, weil die hat ja nicht mal Fell und es ist ja kalt nachts und sowas alles. Das fand ich sehr stimmungsvoll, wie du auch schon sagtest, gerade auch, weil sie ja kein Wort redet. So, das hat
und eigentlich auch überhaupt nicht vorkommt. Also das muss man tatsächlich auch sagen. In diesen ersten 70 Minuten gibt es ja eigentlich keine menschliche Identifikationsfigur, außer dass halt dann Nova nach und nach sich so ein bisschen reinschleicht halt eben in den und dann immer mehr ausgebaut wird, diese Rolle. Aber es ist jetzt nicht so, dass da die ganze Zeit noch irgendwie ein Menschenkind mit rumläuft mit den Affen und dann wird man halt so, ne, so dieses klassische Hollywood, würde man ja normalerweise glauben, dieses klassische Hollywood-Denken, okay, wir brauchen unbedingt eine menschliche Identifikationsfigur, die irgendwie als Publikumsstellvertreter funktioniert oder sowas, aber ist nicht tatsächlich. Also das fand ich auch bewundernswert eigentlich.
Das fand ich auch gut, weil das ist ja gerade immer noch so das, was die alte Trilogie hatte, ne? Weil du eben den Fokus trotzdem noch auf die Menschen legen konntest. Mhm. Das wird ja von Teil zu Teil immer ein bisschen schwächer. Aber du hast halt immer noch dieses so, ich kann darauf zurückfallen und sagen, hier, da ist Gary Oldman, da ist Woody Harrelson. So.
Oder hier Carrie Russell, heißt
stimmt,
du, oder?
Genau, Carrie Russell.
So eine, ganz irgendwie
Jason Clarke.
Ja, genau, die halt irgendwie auch so eine, also auch sympathische menschliche Figur.
Eine sehr mütterliche Figur einfach. Mhm, ne?
Genau, ja.
Und hier hast du jetzt das erste Mal, dass wir so gefühlt so ein CGI-Film haben, so, ne, so live
Action. Ja, auch daher irgendwie
so,
die Avatar, das, mein Avatar-Gefühl vielleicht irgendwie, weil das hat im Prinzip auch so ein bisschen.
Und dass das dann halt so mit diesen Affen anfängt und ich fand's echt auch schön, dass gerade dieser Adlerstamm zum Beispiel auch nie so kaputt erklärt wurde, so, ne,
es hatte alles noch seine Geheimnisse.
Ja, genau, und das war viel halt dieses Show, Don't Tell, so am Anfang, wenn sie da irgendwie diese Adlereier sammeln müssen, was ja schon so eine Art Probe ist, so wer klettert am höchsten, wer klettert am weitesten, wer holt sich da irgendwie sein Adlerei und wird nicht erklärt, so warum machen die das jetzt, wie hat sich das entwickelt, warum brauchen die das jetzt zwingend oder sowas oder warum singen die auch für die Adler und sowas alles. Das fand ich echt toll und was ich auch die ganze Zeit so durchweg sagen musste, war dieses Gefühl so, es fühlt sich nicht wie CGI an. Mhm. Gerade so dadurch, dass wir halt in so einer Welt sind, wo du viel diese Ruinen hast und Natur ist drüber. Es wirkte sehr gelebt an, sehr lebendig irgendwie so, dass du wirklich das Gefühl hattest, ja, keine Ahnung, wo die die Orte gefunden haben, um das so zu drehen.
Die haben wahrscheinlich, tatsächlich ist wahrscheinlich sehr, sehr viel CGI.
Natürlich,
nur es ist halt,
natürlich.
Aber das ist ja die beste Art von CGI, ist ja die man halt eben nicht bemerkt, weil dann einfach nahtlos die verschiedenen Elemente ineinander übergehen oder halt eben zusammenpassen und ja, halt das nichts raussticht negativ.
Ja, und dann, wenn du dann auch so, wenn sie dann irgendwie, gibt's ja so, wenn Noah das erste Mal so Bilder sieht, so von, dann gibt's da, wo sie in diesem Planetarium sind oder auch so irgendwelche Wandgemälde, wo du dann halt eigentlich so Werbeposter hast und dann sieht er so das erste Mal so seine Echos und so. Das war richtig so, okay, wow, wir entdecken diese Welt aus der Sicht von diesem Affen, der halt zwar irgendwie immer mal was davon gehört hat, aber es ja eigentlich überhaupt nicht kennt und deswegen halt für mich so ein bisschen mehr so diese Richtung ins Gaming rein, zu diesen Spielen Horizon Zero Dawn und Forbidden West, die das ja auch dann, wie gesagt, halt mehr mit Roboterwesen dann drin haben, aber wo du ja auch so dieses Gefühl hast, okay, krass, was ist hier passiert? So, ich will das wissen, so, weil das sieht alles sehr aufregend und faszinierend aus.
Und genau, deswegen meinte ich auch dieser Entdeckerdrang. Ne? Man entdeckt die Erde nochmal neu.
Und deswegen ist es auch echt gut, dass sie halt tatsächlich so einen weiten Zeitsprung gemacht haben, egal ob es jetzt 200 oder 300 Jahre sind, dass es halt eben nicht 10 oder 20 Jahre nach Caesars Tod spielt, weil dann wäre es im Prinzip nochmal dasselbe gewesen, was man halt vorher schon irgendwie hatte, sondern dass sie so einen klaren Schnitt setzen und halt irgendwie wirklich Zeit vergehen lassen und dann halt wirklich diese Welt wiederentdecken, zeigen, was ist in der Zwischenzeit alles passiert, was ist verloren gegangen, was hat man gewonnen oder was hat sich verbessert durch die fehlende Umweltzerstörung durch die Menschheit. Das ist ja auch eine Sache, die nicht zu vergessen ist.
Aber was ich da spannend fand, war, dass sie tatsächlich irgendwie nicht diesen Fehler gemacht haben zu sagen, okay, jetzt sind so 200, 300 Jahre vergangen und die Affen laufen jetzt in Jacken und Hosen irgendwie durch die Gegend, haben selber schon ihre Smartphones oder so. Nein, du hast immer noch so das Gefühl, okay, krass, es ist so viel Zeit vergangen und trotzdem seid ihr immer noch so irgendwie Tiere geblieben, so die halt hauptsächlich Nahrung, Fortpflanzung und halt irgendwie so ihre kleinen Rituale haben. So, du hättest ja auch genauso gut sagen können, so, ja, okay, die Affen sind jetzt noch viel mehr wie Menschen geworden, aber sie sind trotzdem irgendwo auch immer noch Affen geblieben, die jetzt halt einfach nur intelligenter sind und dadurch natürlich bestimmte Sachen einfach anders machen. So, da, das fand ich sehr schön, weil du hättest ja auch eine komplett andere Richtung gehen können damit, ne?
Ja, ja.
Also dann schon deutlicher die Lücke halt schließen zu dem Originalfilm von 1968, wo sich ja noch mehr eine deutliche Zivilisation, genau, wie wir es halt eben verstehen, herausgestellt hat schon oder so. Aber das ist genau, also das ist natürlich vielleicht auch eine Lücke, die sie bewusst lassen, um sie noch in zwei weiteren Filmen oder wie viel noch immer noch zu füllen. Aber ja, auf jeden Fall ist es für diesen ersten neuen Film oder ersten Film einer neuen Trilogie vielleicht ein guter Ansatz gewesen.
Und ich finde, was man ja auch sagen kann und vielleicht auch sagen sollte für einige, die sich das fragen, man kann den tatsächlich auch gucken, ohne die drei anderen Filme vorher gesehen zu haben. Das ist natürlich sehr empfehlenswert, die auch zu gucken, weil es ja einfach, das haben wir ja schon im Vorfeld hier etabliert, gute Filme sind. Aber es ist halt einfach jetzt, was ich glaube, auch gerade durch diesen Zeitsprung, wo du sagst so, es ist nicht zwingend notwendig. Nee. Natürlich wird Caesar erwähnt, und da können wir jetzt ja mal so ein bisschen drauf eingehen, weil Raqqa gehört ja dann offensichtlich so einem Art Orden an. Da hat ja auch so eine Kette um, wo wir dieses Symbol sehen, was ja so ein bisschen auf dieses Dachbodenfenster anspielt, wo Caesar ja dann quasi sein erstes richtiges Zuhause hatte und ja dann auch so ein bisschen davon erzählt, so, ne, Affen sind gemeinsam stark und kein Affe sollte einen anderen Affen töten. Und da haben wir ja dann so ein bisschen so dieses, ja, wie geht man damit um, dass so Sachen von Mund zu Mund weitergetragen werden, weil Schrift haben sie ja in dem Sinne nicht. Und dann haben wir das Beispiel mit Proximus Caesar, der das ja alles so ein bisschen uminterpretiert und da für sich auslegt, um dann halt irgendwie besser dastehen zu können und die Affen irgendwie für sich reinholt. Wo ich aber denke, das hätte der Film, finde ich, besser ausbauen können.
Also mir ging es so ein bisschen so, dass ich tatsächlich das den spannendsten Teil des Films fand. Ich war von dieser ersten Hälfte oder von diesem ersten Drittel nicht ganz so begeistert wie ihr beiden. Und habe dann gedacht, okay, jetzt wird es irgendwie interessant. Aber das Problem ist daran tatsächlich, ich fand es halt nur interessant und nicht jetzt irgendwie, es hat mich nicht wirklich begeistert oder sowas. Und tatsächlich ist das Problem auch allgemein, so auf so einer intellektuellen Ebene irgendwie was ansprechend zu finden, finde ich, ist tatsächlich bei Filmen das, was ich am allerwenigsten will. Ich habe tatsächlich das dann schon einfach gerne, das ist so ganz primitive oder ganz intensive, tiefe Emotionen halt eigentlich auslöst. Also egal, ob es jetzt mal irgendwie lachen muss oder irgendwie weinen muss oder sich gruselt oder irgendwie mitgerissen wird oder wie auch immer. Aber so halt so diese intellektuelle Neugierde, die sowas dann auslöst oder sowas, dass man denkt, ach ja, okay, spannende Parallele und wie sie das hier umstellen und diese Lehren von Caesar irgendwie hier pervertiert werden. Okay, aber halt irgendwie nicht so, dass ich dachte, boah, ist das geil oder so. Also es ging tatsächlich so ein bisschen, ja.
Ich fand die Figur auch sehr interessant, allein weil sich eben viele Parallelen dadurch offenbaren von Glaubensschriften, die falsch interpretiert werden, was wir auch in der heutigen Zeit viel haben. Und es gibt halt diese Caesar-Lehren, die von Raqqa einmal als Schrift des Friedens irgendwie interpretiert werden und von Proximus, der das halt irgendwie sehr eklektisch macht, der nimmt sich, was er braucht, um sein eigenes Ziel zu erreichen. Deswegen ist das eine sehr interessante Figur. Was Julius sagt, es stimmt, es sind Ansätze und es bleiben Ansätze. Es wird nicht groß vertieft. Ich weiß nicht, wie viel Vertiefung ich mir da aber auch wünschen würde bei so einem Blockbuster oder ob ich mich heutzutage schon darüber freue, dass da gute Ansätze zu sehen sind, die wenigstens ein bisschen was bieten, wo man drüber sprechen kann. Deswegen, ich fand die ersten 70 Minuten als Abenteuerfilm einfach schöner. Ich hätte gerne noch weiter diese Welt erkundet. Was gibt's da noch zu entdecken? Auch als dann die Menschen da, es gibt ja dann so eine kurze Szene mit den Zebras und den Menschen. Es hat einfach mehr Lust gemacht, noch in diese Welt einfach einzutauchen, so an der Seite von Raqqa und von Noah. Aber ich fand es auch nicht uninteressant, dieses ganze Proximus Caesar
Gedöns. Ja, ich fand es auch spannend, aber wie gesagt, ich hätte mir da schon so ein bisschen mehr Mut dazu gewünscht, es doch auch noch auszubauen. Gerade weil wir ja zum Beispiel in sowas wie im dritten Teil einfach so diese klaren Holocaust-Metaphern einfach drin haben und Caesar, der dann seine Leute irgendwie ins gelobte Land führt und sowas alles. Also Das kann man bei dieser Reihe, finde ich, ja gerade machen, weil sie ja irgendwo auch zeigen soll, so okay, jetzt ist hier quasi eine neue Gesellschaft und sie machen aber trotzdem irgendwie gefühlt die gleichen Fehler, die unsere menschliche Gesellschaft auch schon getan hat. So, ne?
Ja, also wenn der Neue richtig auf die Kacke gehauen hätte, hätte der auch eine richtig deftige Religionskritik sein können.
Genau, einfach, und das schwelte halt so ein bisschen. Das
steckt drin.
Und aber da muss ich dann gleichzeitig auch wieder sagen, dass mir der Film so ein bisschen zu unausbalanciert ist, weil wir merken es ja jetzt hier schon, ne? Pascal und ich sind so, ah, das sind 70 Minuten, geil, so Abenteuerfilm. Und dann war, dann das hat Julius ja nur so bedingt irgendwie so mit. Und dann kam für mich so dieser Kippmoment, weil dann tauchen wir halt plötzlich bei Proximus Caesar und diesem großen Lager da auf, was er da irgendwie hat. Und da dachte ich so, okay, so, und jetzt ist die Reise hier also vorbei und jetzt wird viel geredet und jetzt wird mir viel erklärt und jetzt lerne ich Proximus kennen und jetzt lerne ich den da noch kennen und den und hier und alles. So, da dachte ich so, okay, war das jetzt der Film? Also ist das Ganze so wirklich aktive im Vorfeld passiert und jetzt sitze ich nochmal 40 Minuten lang irgendwie da und schaue dem jetzt zu, bevor wir dann ja doch nochmal wieder ein sehr actiongeladenes Finale bekommen. Das war mir ein bisschen zu abrupt, dieser Wandel, den der Film dann da letztendlich irgendwie durchführt.
Ja, es fällt schon sehr eindeutig in zwei oder drei Teile, wo man halt die Erkundung und dann gibt es halt eben den Teil, der komplett in diesem Lager oder dieser Stadt von Proximus spielt und wo halt dann einfach ein anderes Thema dann auf die Agenda geholt wird. Und dann kann man sich halt eben darüber streiten oder beziehungsweise sind wir uns, glaube ich, alle drei, zumindest wir drei uns hier einig, dass das nicht besonders, jetzt vielleicht interessant in Ansätzen, aber halt eben nicht besonders gut ausformuliert war. Mhm. Und dann kommt halt eben nochmal der große Showdown irgendwie am Schluss. Und mir ging es so ein bisschen so, ich musste tatsächlich zwischendurch mal an Animal Farm denken, also hier die berühmte Geschichte von George Orwell, ne? Und weil das ja so ein bisschen dann auch so, ne, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als andere und so, so ein bisschen ist es tatsächlich ja mit Proximus halt eben auch. Und da hätte man halt einfach noch viel, viel mehr, so wie Pascal das halt gerade auch schon gesagt hat, man hätte da halt einfach noch viel, viel mehr rausholen können und viel, viel mehr, viel, viel tiefer einfach graben können, weil sich diese Reihe auch einfach so gut dafür anbietet. Ne? Es ist halt so, man kann halt einfach ganz klare Parallelen ziehen zwischen unserer Gesellschaft, zwischen denen, was halt die Filme zeigen. Und es ist eigentlich schade, dass sie diese Gelegenheit liegen gelassen haben.
Ja, und ich muss auch sagen, wo es für mich so ein bisschen fällt, ist dann mit dem, was sie aus Nova machen. Weil Nova ist für mich dann doch so der Punkt, das ist jetzt so blöd, so. Ich will jetzt auch nichts spoilern, ich glaube, wir müssen wirklich nochmal irgendwie in so einen Spoilerteil aufmachen, aber die Entscheidungen, die für die Figur Nova letztendlich gefällt werden, sind für mich ein bisschen zu sehr aus der Luft gegriffen und passen auch gar nicht so richtig in das rein, was der Film eigentlich ja vorher so aufgebaut hat. Und gerade, wenn man dann auch in die letzte große Szene des Films schaut, so wo ich mir denke, so, da ist, glaube ich, dann wirklich so mehr so dieser Wunsch der Vater des Gedanken gewesen, zu sagen, so, komm, Teil 2 und Teil 3 können wir zumindest schon mal anteasern und da brauchen wir das und das und das und das bauen wir hier jetzt schon mal auf. Aber theoretisch könnte das auch ein in sich geschlossener Film ja durchaus sein, so, ne?
Ja, also mit der Figur von Nova oder was mit ihr passiert, merkt man, wie konstruiert das alles ist. Also man hört dann die Drehbuchseiten rascheln.
Das habt ihr beide so schöne Bilder hier jetzt gerade. Das war also echt toll.
Ja, und das merkst du halt in den ersten 70 Minuten nicht, weil er ist ja in seinem eigenen Flow drin, der lässt sich so treiben. Das stimmt.
Ich fand das tatsächlich ganz gut, was sie mit der Figur gemacht haben, beziehungsweise allgemein, wie sozusagen, wie sehr man sich, wie wir ja vorhin auch schon kurz angedeutet haben, bewusst davon Abstand genommen hat, die menschliche Figur zu einer sympathischen Figur zu machen oder zu einer Identifikationsfigur zu machen. Aber ich glaube, wir müssen da wirklich nochmal in so ein bisschen spoilerlastigeren Teil.
Ja, ich glaube, es wird Zeit.
Eintauchen.
Gut, haben wir noch irgendwas, was wir nicht spoilerig irgendwie unbedingt sagen wollen?
Ich wollte noch sagen, wir sind so ein bisschen dran vorbeigerauscht, bevor ich das unterbringen konnte, zu dem ersten Teil noch, weil gerade diese Sache halt eben mit Raka und sowas dann, ich fand es tatsächlich auch in dem Teil eine sehr, sehr schöne Umkehrung von dieser, von dem, wie wir halt eben mit, oder wie viele Menschen mit Tieren halt eben umgehen, was, wie einem da sozusagen der Spiegel vorgehalten wird, dass dann auf einmal halt es eben dann die Affen sind, die irgendwie Angst davor haben vor den wilden Menschen, die halt in ihr Dorf irgendwie eindringen und da irgendwie Essen klauen oder halt dann irgendwie sich darüber wundern, was die Menschen, diese Menschen, die können ja, was die alles können, diese Menschen und so, die können ja richtig schon Sachen greifen und sprechen können sie auch und verrückt. Und so.
Das wie die doch sind, dass sie mit ihren Füßen nichts festhalten können und wenn sie runterfallen und
und die stinken. Aber das fand ich auf jeden Fall auch irgendwie ganz amüsant, sowieso Raka ist eine tolle Figur.
Absolut, ja.
Von der ich gerne mehr gesehen hätte allerdings. Ja. Ja.
Gut, dann würde ich mal sagen, wir kommen jetzt schon mal zu einem Fazit, bevor wir dann noch in den Spoiler-Teil gehen, damit ihr so einen groben Eindruck habt, was wir so punktetechnisch vergeben, weil das hören die Leute ja, glaube ich, immer meistens so, was so Punkte, so sag mal. Deswegen, Julius, was würdest du punktetechnisch geben?
Ich stehe so zwischen 3 und 3,5. Ich würde aber einfach mal sagen 3,5, so, weil ich nehme immer im Zweifelsfall immer die höhere Wertung.
Okay. Julius ist immer gnädig. Ja. ich gebe 3. Ich bin gestern aus dem Kino raus, da haben wir auch noch kurz gesprochen, ob wir 2,5 oder 3 machen. Ich bin aber dann heute Morgen aufgewacht. Ich habe auch noch ein bisschen mit Hardy drüber geredet über den Film und dachte mir, nee, es ist eine 3, es sind 3. Es sind 3 Punkte.
Ja, schließe ich mich ja auch tatsächlich erstmal so an. Also wenn nur die ersten 70 Minuten das gewesen, dann wäre ich, glaube ich, sogar bei 4 gewesen, weil ich wirklich gesagt hätte, okay, wow, gerade auch fürs Kino ist es einfach schön gewesen, nochmal so eine Welt zu erleben, aber dann kommen wir halt zu den Drehbuchseiten, die man so rascheln hört. Und da war es mir dann doch teilweise ein bisschen zu sehr schon wieder darauf ausgerichtet zu sagen, so, okay, da muss jetzt unbedingt noch Teil 2 und Teil 3 her. Ja. Deswegen also trotzdem ein guter Film in dieser ganzen Reihe, dann können wir aber wieder den Bogen schließen mit dem, was Julius gesagt hat. Guter Film, aber nicht so gut wie die vorangegangenen 3 Filme. Ja. Und damit jetzt für alle ab ins Kino oder ihr hört jetzt weiter, aber jetzt gibt's Spoiler. Ja. Also, Spoiler. So. Ich weiß gar nicht, womit fangen wir an.
Ich bin da gerade schon fast drüber gestolpert. Ich wollte zum Beispiel noch sagen, dass ich gerne von Raka halt eben mehr gesehen hätte. Und das liegt natürlich daran, dass
Das war ganz knapp bei dir. Das war sehr früh
aus dem Film verabschiedet.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass er nochmal zurückkommt.
Ja, ich auch. Ich war mir sehr
gedacht,
sicher.
Ja.
Gut.
Und ich fand aber das zum Beispiel einen Moment, und das ist sowas, was ein Problem, was sich für mich durch den ganzen Film gezogen hat. Da fällt ja da von dieser Brücke und oder rettet dann halt eben auch noch noch Nova, May, wie sie dann ja eigentlich heißt, und stirbt halt dann offenbar auch endgültig, wenn er nicht noch in einer Fortsetzung nochmal zurückkehrt oder so, keine Ahnung.
Proximus Raka.
Aber sie machen halt einfach gar nichts aus diesem, also beziehungsweise sie versuchen das zu so einem emotionalen Moment zu machen, aber ich weiß nicht, wie es bei euch war, hat der bei euch funktioniert? Also es ist dann noch so ein bisschen, man sieht dann noch so ein, Noah liegt ja noch so auf der Brücke und er wird irgendwie von einem anderen Affen runtergedrückt und hat irgendwie noch so Tränen in den Augen und es irgendwie ist es so wie so ein Nein-Moment und das hat aber bei mir, das hat mich halt leider irgendwie echt kalt gelassen, weil dann einfach so dieser emotionale Funke ist halt bei mir zu keinem Moment wirklich übergesprungen.
Ach, also doch, da fand ich, ging es schon noch so. Dadurch, dass Raka halt seit seinem Auftreten in diesem Film eigentlich so ein absoluter Sympath irgendwie für mich war. Und
ja, das auf jeden
auch
Fall,
auch wie er Noah ja so ein bisschen dazu bringt, so, ja, komm, wirf dem Menschen da mal so ein paar Äpfel hin und ja, komm, gib ihm mal deine Decke. Was bist du denn für ein Unaffe? So, sei mal nicht so, ne? Und das fand ich schon irgendwie süß und da war für mich auch, deswegen hätte ich ja auch gerne mehr von ihm gesehen, so schon so eine ehrlich gesagt, tragendere Figur als Noah, weil Noah war mir irgendwann so ein bisschen, ja, okay, gut, der ist jetzt halt, damit wir von Punkt A nach Punkt B kommen und diese Geschichte erzählen. Da war Raka viel interessanter eben, weil er ja auch derjenige ist, der diese Lehren von Caesar so ein bisschen mit reinbringt, der Noah ja auch erklärt, ja, hier diese Zeichen der Menschen, die haben Bedeutung und sowas alles. Das fand ich schon irgendwie, da fand ich es eher ein bisschen merkwürdig, wie krass die kleine Nova sich dagegen Affen wehren kann, wo ich mir denke, wenn die komplett durchnässt ist, wiegt die vielleicht 40 Kilogramm und dann kommt da irgendwie so ein Hardcore 100 Kilo Affe auf sie zu und die kann sich dann trotzdem noch krass gut wehren. So ich denke, ja, okay, eine Klatsche und du liegst mit Racker auch im Wasser, so, ne? Aber nee, also das fand ich schon irgendwo emotional. Also, und deswegen glaube ich, war bei mir auch noch mehr so dieses so, ach komm, ja, der taucht wieder irgendwo auf, so, der kann doch nicht jetzt schon im Wasser verschwinden und dann ist er weg.
Ja. Ja, also es war jetzt nicht so, dass es mich super bewegt hat, aber es war einfach ein trauriger Moment für diese Figur und es ist aber auch was Schönes, weil es zeigt, dass diese Reihe sich auch zur Konsequenz traut. Ne? Mhm. Der ist jetzt weg, der ist tot, der stirbt dann halt auch mal nach 70 Minuten. Ist, ne?
Und das ist halt irgendwie auch, das führt auch wieder so ein bisschen zurück zu dem, was du über Noah gesagt hast, das ist halt irgendwie auch ein klassischer Moment dieser Heldenreise, ne? die Figur entwickelt und ich glaube, das ist auch Teil des Problems, dass die halt einfach so ein sehr Reißbrett-Heldenfigur ist. Diese, man weiß halt einfach schon genau, es gibt dann halt eben auch diese Szenen, er erbt quasi den Adler von seinem toten Vater, mit dem er vorher überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und dann ist natürlich völlig klar, dass es am Schluss des Films dann die Szene geben wird, wo der Adler dann bei ihm landet und ihm dann doch vertraut, weil er halt eben gewachsen ist als Figur, als Held und irgendwie, ne, und so.
Ja, das ist die klassische Heldendramaturgie.
Das ist dann halt in dem Fall der Tod des Mentors, Obi-Wan Kenobi stirbt.
Ja, stimmt, wirklich. Ne, also, so. Aber er ist halt kein Caesar so. Ne? Ja. Aber Caesar hast du von kleinen Baby-Caesar und siehst halt, wie er mehr und mehr wächst, wie er wirklich leidet, da diese Sequenz in diesem Tierheim, wo er da landet mit Draco Malfoy und so, das ist ja schon alles heftig. Hier ist es halt wirklich, ja, krass schlimm, unser Dorf wird überfallen. Es ist so voll Rebel Moon, nur in besser als Rebel Moon, so, ne? Und dann doch
Es ist halt ein sehr klassisches Element, auch das, ne? Also, was halt in zig Filmen schon mal irgendwie so gesehen hatte. Genauso wie dann halt eben der einzelne, einsame Rächer, der dann, oder, weiß ich nicht, Rächer jetzt nicht unbedingt, aber der einzelne Typ, der halt dann eben seiner Dorfgemeinschaft hinterherreitet, um sie irgendwie zu befreien und so,
Ja, und dann kommen wir mal zu Nova. Julius hat ja schon gesagt, sie heißt in Wirklichkeit ja May, weil sie kann sprechen und sie kann nicht einfach nur irgendwie so zwei, drei Worte aneinander reihen, nein.
Sie kann besser sprechen als die
Affen. Wir haben einen intelligenten Menschen, das hat mich schon von Anfang an gewundert, weil sie ja auch richtige Klamotten eigentlich trägt, während wenn wir diese eine Sequenz haben, wo wir diese Menschenherde sehen, die haben ja gerade mal so ein Lendenschurz übergeworfen
das
oder
Nötigste so. Nötigste für die Jugendfreigabe.
Ja, genau. Mit diesen, die nicht in die Bredouille kommt, so, die hier zu viele Nippel und sowas alles. aber, und dann kommt halt raus, okay, sie kann sprechen und sie hat ja offensichtlich eine richtige Mission, weil wir kriegen ja dann auch raus, dass das, was Proximus Caesar möchte, ist so einen riesengroßen Fallout-Bunker öffnen.
Der ist sogar auch ein Wort.
Das sage ich jetzt auch nur, weil nachdem ich jetzt so viele Videos zur Fallout-Serie gemacht habe und die jetzt auch schon zweimal geguckt habe, sehe ich in einem nur noch Fallout und hier ist es so offensichtlich.
Das ist schon eine sehr offensichtliche Parallele.
Die Affen versuchen hier halt eine riesengroße Bunkertür zu öffnen, hinter der dann ganz viele Waffen und Panzer und alles
Kriegsmaschinerie.
Und das ist dann halt so ein bisschen dieser Punkt gewesen, wo ich halt mit Nova nicht mehr klar kam, weil sie weiß dann auch irgendwie automatisch, ja, wo sind diese Lüftungsrohre und wir gehen hier gefährlich an den Klippen erstmal lang und dann klettern wir da hoch und dann kommen wir rein und sie findet auch sofort diesen Satellitentransponder, den sie dann noch braucht und
sie ist zu souverän.
Ja, das ist dann wieder alles viel zu schnell geschrieben, obwohl ich den Moment irgendwie ganz schön fand, wenn die Affen, die sie begleiten in diesem Bunker, dieses Kinderbuch finden vom Wir gehen in den Zoo oder irgendwie sowas. Und da
das sind wieder so gute Momente, die es zwischendurch immer wieder gibt.
Und da dann sehen so, oh, wie krass, wie Affen waren in Käfigen und die Menschen standen dann davor und haben sich die angeguckt so.
Ja, also Nova, tatsächlich, der Hintergrund der Figur ist einfach ein ganz großes Problem. Das ist auch eine Logiklücke oder wie man das halt eben nennen möchte oder wo, über die man sich mehr oder weniger aufregen kann oder muss oder wie auch immer. Und sie kriegen das auch nicht erzählt und nicht gerechtfertigt irgendwie, warum diese Figur alles weiß, was sie weiß und woher sie das weiß und vor allem, wie das über zig Generationen alles weitergegeben wurde, ohne dass dabei irgendwas verloren gegangen ist. Oder ist also immer noch genau wissen, wie diese Bunker bedient werden, die vor 300 Jahren halt irgendwie gebaut wurden und das halt immer noch auch alles funktioniert. Die Lichtschalter gehen noch und die Neonröhren funktionieren auch noch und sowas. Das ist, ist alles, das ist dann, da muss, darf man nicht allzu sehr drauf achten.
Ja, aber es wird ja zum Schluss dann, weil dann kommen wir ja zu ihrem eigentlichen Bunker.
Das ist ein richtiger Fallout-Bunker, da leben sogar noch Leute.
Wo wirklich seit 300 Jahren Menschen leben und auch die ganze Zeit irgendwie versuchen, noch Funkkontakt herzustellen. Und das ist ja dann ihre Mission gewesen, weil den einen Transponder, den brauchten sie jetzt halt noch, um diese alten hier SETI-Super-Satellitenschüsseln da auszurichten. Wo ich mir auch denke, so, diese Satellitenschüssel haben komplett alles verloren, sind nur noch so Gerippe. So, was wollen die irgendwie noch jemals einfangen an Signalen?
Ja, ich weiß auch nicht. Also dafür kenne ich mich aber nicht genug mit Satellitenschüsseln aus.
Also, und halt dann auch so, wo ich denke, okay, krass, wir haben die 300 Jahre lang in diesem Bunker gelebt. So, es ist so ein Mehrgenerationen-Bunker.
Wie bei Fallout halt.
Ja, ne, also es ist dann halt wirklich so, das ist das große Crossover sein. Ja. Fallout, the Ape Edition oder irgendwie sowas.
Ja, da also so ein Pip-Boy am Handgelenk. Das
Also,
Pascal weiß gar nicht, wovon wir reden.
Das, hast du nicht mal Fallout
gesehen? Doch, ich habe ein bisschen Fallout gesehen. Ja.
Aber die Serie hast du nicht gesehen.
Nein, das ist eine Serie.
Serie.
Ja, sowas guckt ihr doch nicht. Ja. Außer es ist vielleicht eine gute Miniserie oder so. Shogun solltest du
gucken. Wenn es eine Miniserie wäre, hätte ich es mir sofort angeguckt.
Ja. Aber guck dir Shogun an.
Ja, guck dir Shogun an.
Ja. Shogun ist und das ist ja wirklich auch Miniserie, das AD ist fantastisch.
Ja.
Okay. Gut.
Ja, genau, aber genau, ja, also man kann, ich versuche nicht wegzudiskutieren, dass das halt mit dieser Enthüllungen über Nova und ihre oder May und ihre Hintergründe, ihre Agenda irgendwie nicht besonders logisch oder durchdacht ist, aber ich fand es immerhin konzeptionell eine spannende Idee, dass man halt eben diese Figur, die auf dem Papier zumindest für mich so gewirkt hat, okay, das ist halt einfach ganz klar, das soll die menschliche Identifikationsfigur sein, dass sie mindestens ziemlich shady ist und eigentlich sogar fast eine zweite Bösewichtfigur immer mehr und mehr wird, weil sie nämlich halt einfach wirklich das komplette Gegenteil quasi von Carrie Russell in Teil 2 ist, die so eine ganz, die lieben Affen und auch Mensch, die süßen Babys und so und komm, wir versuchen sie zu retten und zu heilen. Und die ist halt wirklich einfach ganz klar, die Affen sind mir völlig egal. Ich versuche hier nur meine Interessen als Mensch durchzusetzen und halt und dabei sogar halt egal, was dann mit den Affen dabei wird und nicht nur versucht, den Plan des Bösewichts zu durchkreuzen, was ja dann irgendwie dann, warum sie dann mit Noah und sowas noch zusammenarbeitet, sondern halt eben tatsächlich auch einfach ganz klar ihre eigenen Prioritäten setzt und halt ihre eigene Mission vor allem anderen stellt. Und das fand ich tatsächlich eine interessante Entwicklung, die ich so nicht kommen habe sehen und die ich,
Ich wollte gerade sagen, erzähl nochmal die Motivation des Bösewichts.
von Proxius, weißt du?
Ja.
Er denkt viel über das Römische Reich nach.
Und ich habe bei Proximus auch nicht verstanden, warum ist er denn jetzt eigentlich überhaupt so heiß darauf, halt auch diese Nova zurückzubekommen. So,
ja, also, weil er halt wusste irgendwoher, dass sie wusste, wie man den Bunker öffnet.
Aber das wird auch nie so richtig erklärt, dass er das weiß. So, also ich hatte immer so.
Deswegen wollte ich das auch nochmal, dass ihr mir das erklärt, warum.
Weil das Einzige, was man weiß, es tauchte noch hier William H. Macy auf, der halt quasi der Lehrer von Proximus ist, weil er kann halt noch lesen und er kann ihm dann halt das Römische Reich beibringen, wo ich jetzt gerade denken muss, hier, ne, dieses Meme, so, Männer denken über das Römische Reich nach.
Ja, ich musste Papa echt drüber schmutzeln.
Das ist jetzt bei den Affen angekommen. Also Affen denken auch nur über das Römische Reich nach, wenn sie könnten.
Ja, ja.
Und das hat mir halt auch alles irgendwie so gefehlt, vor allen Dingen kann doch auch von denen keiner so richtig gewusst haben, dass da jetzt sofort hinter der Bunkertür 20 Panzer stehen und so. Wo ich mir auch schon wieder dachte, so, das ist doch jetzt nur gemacht, damit wir in Teil 2 dann sagen können, und jetzt zeigen wir euch Affen in einem Panzer. Weil die haben einen neuen.
Kannst mit deinem Blatt nochmal rascheln.
Ach so, ja.
So.
Die haben einen neuen Bunker gefunden und der ist natürlich krass und dann gibt's jetzt nochmal wieder. Ich habe halt so Angst, dass sie wieder in das zurückverfallen, was wir schon mal hatten, nämlich dass dann wieder so ein krasser War of the Planet of the Apes 2 kommt, wo wir dann halt nochmal Menschen aus dem Bunker haben, weil die funken ja zum Schluss auch nochmal irgendwie andere an, wo so, oh krass, wir haben euch hier viel und wie lange ist das her?
Die,
so,
die sich auch nach einer Sekunde melden?
Ja, also
300 Jahre lang
in ja, 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 Funk gewartet, wie immer, Will immer, Smith in I Am
immer,
Legend.
Immer nur F5 gedrückt, so refresh, refresh.
Das ist auch meine größte Sorge, dass wir wirklich nochmal diesen einen neuen Krieg kriegen zwischen Menschen und Affen. Also ich, bei aller Liebe, das hatten wir jetzt 3 Filme lang, das muss nicht nochmal so kommen.
Mhm. Ich frage mich aber halt auch, ob sie diese Icarus, also dieses Raumschiff, was ja verschwindet, weil das war ja in Prevolution die ganz klare Anspielung auf das Charlton Heston Raumschiff, was ja dann auch irgendwie verloren geht und dann auf diesem Planeten landet. Und da war ja der große Clou, dass Heston dann erst zum Schluss rauskriegt, okay, er ist wieder auf der Erde gelandet und dieses tolle Bild mit der Freiheitsstatue und sowas alles. So, und das ist ja hier was, wo ich mir denke, gut, wahrscheinlich irgendwo werden sie das ja nochmal wieder aufgreifen.
Ja, hundertprozentig. Also die ganze Ikonografie am Schluss, das deutet ja alles komplett darauf hin. Also man sieht dann nur noch Figuren, die in den Himmel starren und dann irgendwie auf die Sterne gucken. Und dann vorher nochmal sieht man nochmal so ein Wandgemälde, wo dann noch so ein Astronaut zu sehen ist. Und die gucken nochmal, hätte ich gerade Caesar gesagt, Noah geht mit seiner Freundin, deren Namen ich jetzt, also Affenfreundin, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß, nochmal zu diesem Teleskop hin und gucken nochmal durch in den Himmel und sowas. Das deutet ja ganz, ganz stark darauf hin, dass jetzt halt irgendwie in einem der nächsten Filme halt diese Lücke halt schließen oder den Kreis halt irgendwie wieder zumachen, quasi zu dem 68er-Film.
Ich hätte ja vielleicht mir auch eher vorstellen können, während des Films halt, dass irgendwie ein großer Krieg aufgebaut wird, Affen und Menschen gegen Proximus oder so, weil er ja auch Probleme mit Menschen hat. Mhm. Aber das haben wir noch gar nicht gesagt, der stirbt.
Ja.
Er wird von Adlern zerhackt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Weil die Adler sind wichtig. Jetzt wissen wir es, warum. Die Adler sind.
Ruf die
sind,
Adler!
Sind Tschechows Pistole hier so. Ne? So
Tschechows Adler.
Genau, Tschechows Adler. So. Sie fliegen und sie müssen am Ende auch jemanden umbringen.
Natürlich.
Und deswegen passiert das so. Ja, also deswegen, da war ich echt auch so ein bisschen skeptisch, so wie das. Vor allem, das fühlte sich tatsächlich auch so wie im Nachhinein nochmal so rangeklatscht.
Voll,
an
voll,
so, ne? So,
mega rangeklatscht.
Weil du hast ja dann eigentlich so ein recht schönes Happy End für Noah und seinen Adlerstamm, weil sie kehren dann auch wieder in ihr Tal zurück und bauen da wieder ihre ganzen Häuser und Gerüste und sowas alles auf. Und du könntest so sagen, so okay, ist nochmal so ein schöner Abschlussfilm. So, fertig. Aber so diese ganze Story von Nova ist wirklich nur da, um halt, und was ich auch so dämlich merkwürdig fand, war so dieses Easter Egg, ja, wir nennen die alle Nova, weil, oh, wisst ihr noch, damals in Teil 3 gab es dieses kleine Mädchen und die haben wir auch schon Nova genannt und wir müssen ja alle weiblichen Menschen quasi Nova nennen, weil im Original heißt die Gefährtin von Charlton Heston ja dann auch Nova. Und damit
wobei im Film sich da ja so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, wenn Noah fragt, warum, und er dann sagt, ja, keine Ahnung, hat Caesar halt so gemacht.
Ja.
Ist alles ein bisschen breitärschig am Ende.
Also
ist alles ein bisschen.
Ja,
bisschen
das fand ich, ja, das ist halt dann irgendwie schade so. Da geht halt, finde ich, dann auch viel unter, gerade weil es so auch dieses. Ich musste auch, wir ziehen heute so viele Vergleiche, ich musste tatsächlich auch bei diesem Kampf da oben auf dieser Plattform total an Black Panther denken, wenn sie da ja auch dieses Initiationsritual haben, wenn die Anwärter für den Black Panther auch auf so einer Plattform an so einem Cliff da mit Wasserfällen so kämpfen müssen.
Habe ich gesehen,
und,
ja.
Und, hätte ich ja gar nicht
gesehen,
erklären müssen. Ja, das war dann irgendwie auch ein bisschen zu viel des Guten. Da hat man dann auch wieder sehr die CGI-Adler gemerkt, so, wenn die dann alle auf einmal kommen, so ein bisschen zu viel des Guten. Vor allem, ich wusste gar nicht, dass der Gesang der Affen dann die Adler dazu führt, so, guck mal, der
das
Affe
ist der
da, den killen wir jetzt, so. Das ist,
ja, der ist der Einzige, der nicht gesungen
ja,
hat.
Ja, genau, die Sau, so, der kann nicht singen, dann töten wir ihn. Naja, also ich bin gespannt, so, weiß ich nicht, wie schätzt ihr ein, wie wird der so ankommen?
Es ist schwierig. Ich glaube, der Vorteil ist, diese Filme sind halt nicht so teuer wie so ein Marvel-Blockbuster. Und deswegen ist es dann auch nicht ganz so riesige Erwartungshaltung oder so nicht so
ein ganz. Die sind schon teuer.
Ja, ja, aber, sind schon teuer. Also, aber halt eben nicht ganz so teuer. Und die anderen Filme waren ja dann doch auch alle schon ziemlich erfolgreich. Die haben, glaube ich, alle sowas so zwischen 500, 400, 500, 600 Millionen oder so eingespielt. Mhm. Und wenn der das jetzt auch wieder schafft, dann würde ja völlig reichen. Und dann, dann könnte man halt, also auch eine Sache, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, du musst halt hier überhaupt keine Stars bezahlen, ne? Weil ich glaube, Freya Allen ist wahrscheinlich wirklich die bekannteste, sowieso die einzige, die man sieht. Und Kevin Durant, der Proximus spielt, ist wahrscheinlich ansonsten das bekannteste Gesicht.
Ja, William H. Macy halt.
Ja gut, ja, aber der hat jetzt für 10 Minuten in dem Film.
Kriegt auch noch ein Millionchen, ne?
Genau, aber das kostet natürlich, spart natürlich auch Kosten und so. Also von daher, die Frage ist tatsächlich eher, die ich mir stelle, wie setzt man das halt denn wirklich fort? Würde man dann auch dieselben Figuren nochmal nehmen? Also würde dann wieder Noah im Mittelpunkt stehen?
Ja, den haben wir jetzt so etabliert.
Also muss halt eigentlich, Helden, ne? Aber das.
Aber dann ist er, aber das ist eine berechtigte Frage, finde ich, weil warum, wie kriegst du, also kommt dann nochmal ein Überfall auf den Adlerstamm? Also und das ist halt so die Angst, die ich habe, so dass man jetzt irgendwie sagt, so okay, und jetzt setzen wir den Fokus irgendwie auf Nova, Hashtag May, und die zieht jetzt hier irgendwie durch die. Nee. Also das wird halt schwierig welchen Affen nimmst du jetzt quasi.
Vielleicht kriegen sie ein Signal aus dem Weltall und müssen dann dahin.
Ja.
Noah wird ausgeschlossen und muss zum Wasserstamm.
Und zum Feuerstamm.
Oder, ich meine, das Letzte, was sie ja haben, ist ja, wie er seine Affenlady da auch zu diesem Teleskop bringt.
Ja.
Vielleicht sieht er da den Kometen oder irgendwas.
Oder er sieht, wie das Raumschiff landet.
Ja, also irgendwas.
Ja, die werden sich schon was zusammenkonstruieren. Weil
am Ende kommt May, Hashtag Nova, zu ihm zurück und sagt, du musst mir nochmal helfen, weil hier, da ist gerade ein Raumschiff gelandet.
Ja, nee, aber der Zug ist doch abgefahren. Also das wäre wirklich, da ist ja der Bruch, glaube ich, einfach zu krass gewesen dann.
Ah, ist halt schwierig, aber also diese menschliche Komponente wird halt einfach enorm wichtig sein. Ja, so dadurch, dass sie die jetzt halt auch nochmal so explizit da reingequetscht haben und sagen, ja, die hocken da seit 300 Jahren in so einem Bunker fest.
Und machen jeden Tag Bunkertraining, wie öffne ich die Türen.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der erfolgreich wird, aber ich glaube nicht, dass der jetzt der Mega-Hit wird.
Ja, aber das muss er auch nicht.
Das muss er nicht.
Also er muss halt eben nicht.
Wird aber auch nicht so, also nicht der Mega-Hit, meine ich so, boah, ist der erfolgreich. So,
Nein.
Ja, und dann schon. Auf einmal doch.
Und dann auf einmal doch.
Das ist sowieso die.
Ich meine, gut, er hatte jetzt auch keine so große Blockbuster-Konkurrenz im Augenblick, oder?
Doch, Furiosa startet dann in 2 Wochen.
Ja, okay, gut.
Und dazwischen ist noch. Irgendwas anderes?
Ist noch was? Ich glaube, so
Blockbuster. Fall Guy läuft immer noch.
Dune läuft auch immer noch.
Godzilla läuft auch immer noch. Aber die können die Affenfans direkt zum nächsten Affenfilm weitergehen.
Was?
Von Godzilla.
Und Monkey Man gibt es auch noch.
Monkey Man. Triple Feature. Monkey Man.
Alles mit Affen. Und danach geht ihr sterben gucken.
Ja.
Und dann seid ihr vollkommen fertig.
Nochmal eine Empfehlung hier.
Ja, genau. Absolut. Absolut Empfehlung. Ja.
Jo.
Ich glaube, dann haben wir jetzt noch den Spoiler-Teil abgearbeitet.
Jetzt sagst du uns noch, worüber wir nächste Woche sprechen.
Also, ich weiß nicht mal, worüber wir nächste Woche
sprechen. Siehst du mal, das ist ja dann der Mystery-Film, der nächste Woche startet, wo wir gerade schon nicht drauf gekommen sind.
Ja, ich überlege jetzt auch gerade. Ach, kann es. Ich glaube, wir beide werden uns zu etwas unterhalten, was natürlich passend vor Furiosa im Mad Max Saga nochmal wichtig ist. Nämlich, wir gehen nochmal
die Wüste-Reihe
durch. Fahren noch ein bisschen durch die Gegend. Und ich werde mich jetzt schon entschuldigen. Ich werde wahrscheinlich in diesem Podcast dann alle 10 Minuten sagen, dass ihr unbedingt dieses Mad Max PlayStation Spiel spielen sollt, weil ich liebe es. Ich finde es großartig.
Hast du das eigentlich oder hast du das nur auf der PlayStation?
Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich müsste das auch haptisch haben. Aber du kannst es mittlerweile, glaube ich, auch für 10 Euro kaufen.
Ah ja, 10 Euro sparen ist auch Geld, wa?
Ist auch Geld hier.
War ein ganz gutes Spiel, aber es hat sich ein bisschen mit diesen Open-World-Mechaniken dann ein bisschen.
Ja, aber ich finde, da hat so super reingepasst, so dieses, du fährst mit deinem Auto, bist ganz alleine und dann findest du da halt so ein paar Typen, die du mit deinem Auto kaputt schrottest und keine, also ist schon, wie gesagt, reden wir nächste Woche. Also da können wir dann auch über den Mad Max Fanfilm sprechen, Hope and Glory, der gerade läuft. Da war ich ja sogar hier in Berlin bei der Premiere. Den gibt's jetzt auf YouTube. Also, glaube ich, 40 Minuten. Also 30 Minuten plus Abspann. aber wie gesagt, so für einen Fanfilm kann man den durchaus empfehlen. Kann man wirklich gucken. Aber reden wir nächste Woche drüber. So, wir waren jetzt bei den Affen. Deswegen verabschiede ich meine kleinen süßen Äffchen hier. Julius, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und wir müssen dich jetzt eigentlich Jules nennen.
Ne? Das ist offiziell.
Der Chef hat Jules gesagt. So, deswegen,
das kommt von ganz oben.
Ja, genau. Das diskutieren wir noch aus, wenn die Mikrofone aus sind. Pascal, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und größter Dank geht natürlich raus an alle, die wir Woche für Woche hier zuhören, unserem Gelabere eifrig folgen oder es einfach zum Einschlafen benutzen. Das freut uns alle. Bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt. Schreibt uns, wo ihr uns schreiben könnt. Im besten Fall an leinwandliebert@filmstarts.de oder irgendwo, wo es Kommentarfunktionen gibt. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.